Ich darf Sie alle begrüßen zu unserer kleinen Lesung hier. Mein Name ist Andreas Zwengel, neben mir sitzt Michael Butler. Und wir werden heute einige Serien des Blitz Verlags vorstellen und einen kleinen Ausblick auf die Neuerscheinungen im November geben. Wir haben natürlich nicht die Zeit, jetzt alle Neuerscheinungen vorzustellen, deswegen haben wir uns schon mal entschlossen, das Western-Genre auszuklammern, weil das ein Drittel der Neuerscheinungen betrifft. Und da jetzt auch niemand mit Cowboy-Hut hier ist, ist es vielleicht nicht so schlimm. Andererseits ist ja auch niemand mit Raumanzug oder Kettensäge hier. Also hatten die fehlenden Hüte vielleicht nicht so viel auszusagen. Wir fangen mit Science Fiction an. Unendliche Weiten, dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Promet. Copyright-Anwälte hier? Nee, auch nicht. Promet erscheinen im Blitzverlag zwei Serien, die klassische Serie von Stern zu Stern und die Serie Die neuen Abenteuer der Charlene Chan, die einige Jahre später spielen. Der Serie von Stern zu Stern werden im November drei neue Bände erscheinen. Die Exposés stammen alle von Gerd Lange, der ein langjähriger Kenner der Serie ist und von dessen Kenntnis ich sehr profitiere beim Schreiben. Und deswegen ist auch klar, alle inhaltlichen Fehler sind allein seine Schuld. Er schreibt selber einige der Exposés, also im November erscheinen zwei Bände von mir und einer von ihm. Der zweite Serie, die Abenteuer der Charlene Chan, erscheint im November nur ein Band, das ist Band 16. Ich betreue die Serie jetzt seit dem vierten Band und das wird jetzt so fast ein kleiner Abschluss eines roten Fadens, der die ganzen Bände durchzogen hat, der mal mehr, mal weniger zu sehen war. Aber es gibt einen schönen runden Abschluss jetzt und selbst wenn man die Bände davor nicht gelesen hat, kann man diesen 16. Band verstehen und ich hoffe, man kriegt auch einen Eindruck davon, was man vorher alles verpasst hat. Zum Inhalt. Der 16. Band spielt auf dem Planeten Hentas. Die Besatzung der Promet steht da vor Gericht, weil sie sich erdreistet hat, die Eroberung der Erde zu verhindern. Und die Eroberer haben das ganz schlecht aufgenommen. Die Verhandlung läuft gerade sehr schlecht für Charlene Chan und ihre Crew, als plötzlich ein riesiger Hagel von Steinkugeln auf diesen Planeten runtergeht. Und an der Stelle möchte ich jetzt einsteigen. Wie ein Meteoritenhagel gingen die Kugeln über die Stadt nieder. Ihre zerstörerische Kraft war trotz verminderter Geschwindigkeit immer noch ungeheuer. Zuerst bekamen das die Abfangjäger zu spüren, die es rechtzeitig in die Luft geschafft hatten. Anschließend die Großraumer, die schützend über der Stadt in Position gegangen waren. Die Kugeln gingen einfach durch sie hindurch und bohrten verheerende Tunnel durch die gewaltigen Schiffe. Zwei der Großraumer trugen solche Schäden davon, dass sie sich nicht mehr von der Stadt entfernen konnten. Schwerfällig senkten sie sich herab, knickten die ersten Türme ab, drückten andere Türme ineinander und walzten schließlich ganze Etagen breit. Ihr ehrenhafter Versuch, ein Schutzschild für die Stadt zu bilden, erwies sich als schwerer Fehler. Durch ihre herabstürzende Masse richteten sie mehr Schaden an, als es die einzelnen Kugeln jemals vermocht hätten. Eine Kugel riss am östlichen Ende der Stadt die Kuppel von einem Veranstaltungssaal und ließ die anwesenden Gäste in einen blauen Himmel schauen. Es fand gerade die Ordensverleihung für verdiente Krieger der Hentas statt. Trümmerteile regneten herab und begruben Bühne und Rednerpult unter sich. Als die Gäste eilig den Schutzräumen entgegenstrebten, machte sich der Ehrengast Xerxos stattdessen auf die Suche nach einem Kampfkleider. Da nicht genug Zeit blieb, um wählerisch zu sein, begnügte er sich mit einem Gefährt der Ordnungskräfte. Die waren zwar nur mittelschwer bewaffnet und nicht für Raumflüge vorgesehen, aber er konnte damit eingreifen, bevor der Angriff endete. Xerxos stieg senkrecht mit dem Kleider auf und musste einer Kugel ausweichen, die seinen Weg kreuzte und hinter ihm einen Turm durchschlug. Er aktivierte die Bordgeschütze, die mit seinem Blick synchronisiert waren. Ausgelöst wurden sie allein durch den Gedanken daran. Xerxos galt als einer der größten Luftkrieger seines Volkes. Für seine Verdienste hatte er einen eigenen Planeten geschenkt bekommen, auf dem er wie ein Halbgott verehrt wurde, selbst von dessen Ureinwohnern. Er hielt sich momentan nur auf seinem Heimatplaneten auf, um eine Ehrung für seine Verdienste bei der Eroberung von insgesamt 25 Planeten entgegenzunehmen. Die Ehrung fiel zeitgleich mit seinem 80. Geburtstag zusammen und in der Lebensmitte konnte man schon mal Bilanz ziehen. Davon abgesehen war er immer noch ein begehrter Pilot. Die Conquistadors rissen sich darum, Xerxes an die Spitze ihrer Luftstreitkräfte zu stellen. Er wurde umworben und konnte seine Missionen frei wählen. Längst nahm er an den Feldzügen nicht mehr von Anfang bis Ende teil, sondern reiste an, sondierte die Lage vor Ort, zerschlug die feindliche Luftwaffe und flog weiter zum nächsten Planeten. Xerxes war nur noch für Herausforderungen zu gewinnen, durch Planeten und Völker, die ihn neugierig machten. Materielle Anreize existierten für ihn nicht. Er hatte alles, was er brauchte, schließlich besaß er einen eigenen Planeten. Seine erste Salve traf eine herannahende Kugel aus 4 Läufen, doch es gelang dem Blastergeschossen nicht, das unbekannte Flugobjekt zu zerstören. Lediglich eine Ablenkung vom Kurs war möglich. Xerxes verzichtete auf eine Verfolgung der Kugel und wendete sich der nächsten zu, die er unter Beschuss nahm. Da er inzwischen wusste, dass seine Bordwaffen nicht zur Zerstörung ausreichten, nutzte er die Wucht der Treffer aus, die Kugeln gezielt aus ihrer Flugbahn zu bringen. Er traf das nächste Objekt nicht frontal, sondern seitlich und schob es so von der Stadt weg Richtung Ozean. Xerxes wiederholte das Manöver noch 2-mal und wies auch die anderen Piloten dazu an. Sobald der Angriff abgewehrt oder zumindest beendet war, würde er sich ein schwer bewaffnetes Kampfschiff besorgen und die Herkunft dieser Kugeln erkunden. Er lenkte eine weitere Kugel von ihrem zerstörerischen Kurs ab und bemerkte zu spät, dass unmittelbar dahinter eine weitere folgte, die direkt auf ihn zuhielt. Es war zu spät für Xerxes, um die Kugel noch abzulenken oder ihr auszuweichen. Der Zusammenstoß war unvermeidlich. Im Angesicht seines unmittelbar bevorstehenden Todes machte Xerxes eine unglaubliche Beobachtung. Die Kugel öffnete sich. Die äußeren Teile flogen in alle Richtungen davon und direkt bevor ihn befand sich ein Roboter in der Luft. Arme und Beine ausgebreitet landete er auf dem Cockpitglas des Gleiters. Der hochdekorierte Luftkrieger blickte in die toten Augen der Maschine, die weniger als 1 Meter von ihm entfernt war. Die Augen leuchteten plötzlich auf und schienen ihn zu durchbohren, doch in Wahrheit scannten sie nur die Person vor sich. Die Prozedur dauerte kaum 2 Sekunden und als sie beendet war, richtete der Roboter seinen Oberkörper etwas auf und holte mit seiner Faust aus, um sie durch die Cockpitscheibe zu stoßen. Xerxes reagierte sofort und stellte den Gleiter auf den Kopf. Der Roboter musste sich festhalten und konnte deshalb nicht zuschlagen. Doch er passte sich an die neue Situation an. Metallene Fingerspitzen und Zehen bohrten sich in die Außenhülle des Gleiters und verankerten sich dort. Xerxes Manöver würde kein 2. Mal funktionieren. Der Roboter erhob erneut die Faust. Der Luftkrieger brachte den Gleiter in eine stabile Position, aktivierte mit einer Hand den Autopiloten und löste mit der anderen seinen Anschnallgurt. Kurz bevor die Roboterfaust durch die Scheibe stieß, glitt er aus seinem Sitz, was ihm das Leben rettete. Die Faust stanzte ein Loch in die Rückenlinie des Pilotensitzes. Xerxes floh in den hinteren Teil des Gleiters, während der Roboter die Frontscheibe auseinanderriss und ins Cockpit kletterte. An der Wand hingen einige Nahkampfwaffen der Ordnungskräfte, aber Xerxes wollte nicht ausprobieren, wie wirkungsvoll sie gegen diese Maschine waren. Er nahm nämlich an, dass sie überhaupt nichts bewirken würden. Als Veteran unzähliger Schlachten wusste er, wann ein Kampf aussichtslos war. Die beste Chance, die er sich gegen diesen Roboter und die vielen anderen Exemplare ausrechnete, bestand darin, ihn mitsamt dem Gleiter gegen einen Berg krachen zu lassen. Leider war der einzige Berg auf diesem Planeten seine Heimatstadt und schied deshalb aus. Also wählte er das offene Meer. Im Vorbeilaufen betätigte er den Öffner der hinteren Schleuse und riss dann seine Paradeuniform auf. Der Roboter stürmte durch den Gleiter auf ihn zu. Mit nacktem Oberkörper sprang Xerxes aus dem Gleiter hinaus in die Tiefe. Falls das ein bisschen komisch klingt und irgendwie exhibitionistisch wirkt, die Hentas sind Gestaltwandler, also er ist in der Lage, Flügel auszubilden, um sich zu retten. Aus den Tiefen des Weltalls gehen wir jetzt ins viktorianische England und kommen von der Science-Fiction zum klassischen Kriminalroman.
Ja, von mir ein freundliches Hallo. Also mein Name ist Michael Butler, wie schon gesagt. Ich bestehe auf das zweite T, also mit Doppel-T, nicht wie im Programm geschrieben mit einem. Also ich bin hier nicht der, der gleich Getränke verteilt. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier sitze, denn Andreas ist so vielseitig. Andreas hat, ich glaube, für fast oder für alle Serien des Blitzverlages schon geschrieben, so auch für Sherlock Holmes. Er könnte also locker den Sherlock-Holmes-Part auch mit übernehmen. So sehe ich mich jetzt einfach mal als schmückendes Beiwerk. Ja. Ich
habe mir was Hübsches mitgebracht.
Ja, was Hübsches. So, was mich an der Sherlock-Holmes-Reihe des Blitzverlages so fasziniert, ist, dass man an das Thema Sherlock Holmes, den kennen wir ja alle in irgendeiner Art und Weise, wirklich sehr unterschiedlich herangehen. Es gibt tatsächlich auch einen Titel, da kämpft Sherlock Holmes gegen Morlocks. Also Fantastik ist, kommt nicht zu kurz. In einem Titel, da ist auch die Rede von einem Werwolf. Aber gleichermaßen gibt es auch die klassischen Kriminalgeschichten und auch einige, die ja schon fast historische Romane sind, die also was Historisches, ein historisches Thema aufgreifen. Ich mache das mal an meinen mittlerweile drei Sherlock Holmes Büchern fest, die im Blitz Verlag erschienen sind. Mein erstes Buch behandelt auch ein historisches Thema, nämlich die letzte große Cholera-Epidemie in Hamburg. Bei meinem zweiten Buch habe ich Dr. Watson ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt, der meines Erachtens immer ein bisschen zu kurz kommt in den Originalen. Und bei meinem dritten Buch, Der Sohn des Falschmünzers, habe ich versucht, mich ganz, ganz eng an das Original zu hängen. Also ich habe die Originalgeschichte, Die einsame Radfahrerin, gelesen und da ist eine Stelle, da sagt Holmes zu Watson: Ach hier, da drüben, erinnern Sie sich, da in dem Ort, da haben wir doch Archie Stamford, den Falschmünzer, festgemacht. Und da dachte ich mir damals, ja, daraus muss ich doch was machen lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist im Moment mein aktuelles Buch in der Sherlock-Holmes-Reihe. Ein viertes Buch ist gerade im Lektorat, also mit ein bisschen Glück, denke ich, wird das nächstes Jahr was werden. Da bin ich etwas ganz anders herangegangen. Bei mir arbeitet Watson immer an irgendwelchen Manuskripten. Die haben dann immer ganz komische Namen. Und dann habe ich mir gedacht, also jetzt musst du dir auch mal die Suppe auslöffeln, die du dir eingebrockt hast. Und habe mir ein paar von diesen Namen genommen und habe dazu Kurzgeschichten geschrieben. Leider sind es nur vier Kurzgeschichten geworden, die in dieses Buch gepasst haben. Liegt daran, dass eine ungefähr die Länge eines halben Buches hat. Und die anderen sind auch nicht wirklich, also das mit dem Kurzfassen, das klappt nicht mehr so richtig bei mir. Also wir haben da so Titel wie Das blaue Kaninchen, Der bengalische Tiger, Die falsche Tempeltänzerin oder Die schwarzen Beine der Madame. Also was man sich darunter vorstellen könnte, kann man dann nächstes Jahr lesen. Was man jetzt schon lesen kann, und wo ich euch auch gerne was vorlesen möchte, das ist aus dem Sohn des Falschmünzers. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem Sohn von Archie Stamford beschäftigt. Das Buch spielt also im Wesentlichen einige Jahre nach der eigentlichen Festnahme des Falschmünzers. Ich lese euch zwei Szenen vor. Kurze Erläuterung. Ich habe mich nebenbei auch ein bisschen mit der Familie von Holmes beschäftigt. Es ist ja nicht so wirklich viel bekannt. Also wir alle wissen, er hat einen Bruder. Das ist der Mycroft. Und wir wissen, nein, nicht alle, aber vielleicht einige wissen es, dass seine Großmutter die Schwester des französischen Malers Horace Vernet ist, war französisch, also vielleicht auch Vernet. Ich bin an eine Stelle des Buches gelangt, wo plötzlich eine Person aufgetaucht ist. Also da konnte ich auch wirklich nichts für. Das ist einfach so passiert. Und ja, der musste ich ein bisschen Hintergrund geben und das habe ich dann auch getan. Und ja, wer das ist und wie das so zusammenpasst, das kann man natürlich im Buch lesen. Ich lese euch den Prolog und nachher noch eine kurze Szene, wo wir in die Gedankenwelt des Sohns des Falschmünzers eintauchen. Er hat, wenn er auf, also das Buch spielt in London, er hat, als er nach London kommt und auf jemanden trifft, den er schon mal vom Gesicht her kennt und die Augen kennt und die Gesten, hat er so das Gefühl, diesen jemand zu kennen. Und er hat dann das, was man so neudeutsch Flashbacks nennt, glaube ich. Und ein Teil davon ist die zweite Szene. Aber jetzt fangen wir im Prolog an. Sie öffnete die Tür und wusste bereits, was los war. Der Gestank war schlimm. Dass Mama das nicht roch, leuchtete ihr mittlerweile ein. Mama hatte schon seit Jahren keine spürbaren Regungen mehr gezeigt. Paps hier doch, der hätte doch was machen müssen. So betrunken konnte er doch nicht sein. Der winzige Flur war übersät mit Müll, der darauf wartete, entsorgt zu werden. In einer Kiste hatte sie leere Flaschen untergebracht. Dennoch, das wusste sie, standen in der ganzen Wohnung weitere Flaschen herum. Sie fragte sich, wo Paps die alle herbekam. Es war dunkel in der Wohnung, weil Paps Licht nicht leiden konnte. Und so waren die Vorhänge immer zugezogen. Sie glaubte, er wolle das Elend nicht sehen, in dem sie lebten. »Da bist du ja endlich. Wo warst du denn?« lallte ihr Paps entgegen. Er lehnte an der Tür zur Küche. Sie hatte ihn nicht gesehen. Draußen strahlte die Sonne und ihre Augen hatten sich noch nicht an das trübe Zwielicht in der Wohnung gewöhnt. Sie wusste, sie durfte jetzt nichts falsch machen, deshalb schaute sie Paps nicht direkt an. Mit gesenktem Kopf stellte sie die leere Milchkanne ab. »Ich wollte einkaufen.«
»Und das dauert so lang?«
Nein, das tat es nicht. Doch nachdem ihr jeder in der Stadt klargemacht hatte, dass es für die Familie Vernet in ganz Tiptree keinen Kredit mehr gab, war sie hinüber zur Fabrik gelaufen und hatte gefragt, ob sie dort arbeiten dürfe. Vielleicht auch draußen auf den Feldern als Pflückerin. Es war gerade die Zeit, in der die Erdbeeren reiften, die in der Fabrik zur Marmelade verarbeitet wurden. Und vielleicht hätte sich die Gelegenheit ergeben, die eine oder andere Frucht auf die Schnelle in den Mund zu stecken und zu naschen. Sie durfte nicht dort arbeiten. »Hab nichts bekommen, Paps.«
»Wieso nicht?«
»Hab keinen Kredit mehr. Die wollen Geld sehen.« Paps schwankte auf sie zu. Der Geruch von Gin und Schweiß, der ihr entgegenkam, raubte ihr den Atem und ließ sie den anderen Gestank für einen Moment vergessen.
»Hast du denen nicht gesagt, dass es bald Geld gibt?«
»Sag ich schon seit Wochen, glaubt mir keiner mehr.«
»Diese verfluchte Bande!«
schrie er ihr entgegen, als sei sie dafür verantwortlich, was die Bauern und Kaufleute in Tiptree taten.
»Haben sich abgesprochen, haben sie!«
Obgleich sie darauf gefasst gewesen war, erwischte sie die Ohrfeige jedoch überraschend.
»Paps, bitte! Kriegst du es nicht hin und lässt deine Mutter in der Scheiße sitzen? War stattdessen in der Stadt? Hast den Kerl schöne Augen gemacht, hä?«
»Nein, Paps.«
»Bist ja ein hübsches Ding, hat er wenigstens Geld, der Kerl, an den du dich dran schmeißt? Kannst dich auch dafür bezahlen lassen.«
»Paps, da ist keiner.«
»Der Ola Collins, der ist Witwer und hat Geld. Unhübsches Haus, kannst ja hinziehen. Deine Mutter gleich mitnehmen.«
Sie huschte an Paps vorbei und murmelte, »muss nach Mama schauen.« Paps wandte sich brabbelnd ab und verschwand wieder in der Küche. Sie hörte es dort klirren und rumoren. Er war sicherlich auf der Suche nach einer vollen Flasche. Sie hoffte, er würde eine finden. Dann wäre er friedlicher. Mama saß auf einem Stuhl im Schlafzimmer. Auch hier herrschte trübes Zwielicht. Der Gestank war unerträglich. Paps hatte noch nicht einmal das Fenster geöffnet. Sie holte es sofort nach. Der herrliche Sonnenschein erhellte das Zimmer und sofort begann sie die Sonne dafür zu hassen, was diese ihr offenbarte. Mamas lange, graue Haare hingen in fettigen Strähnen über ihre Schultern. Ihre Wangen waren eingefallen, die Lippen trocken und spröde. Ihre Augen blinzelten kaum und blickten stur geradeaus. Sie war in einer anderen Welt. Die Hoffnung, dass es Mama dort besser ging als hier, ließ die Tochter den Anblick ertragen. Das schmutzige Nachthemd hing an Mama wie ein Sack. Ihre Windel war voll und übergelaufen. Es klopfte an der Tür.
»Mach auf!«
schrie Paps aus der Küche. Sie wollte gerade waschen und so öffnete sie die Haustür mit einem Stapel Wäsche über dem Arm. Ein fremder Mann stand vor ihr. Er war groß und korpulent. Sie kannte das Gesicht von irgendwoher oder von irgendwann. Der Mann rümpfte die Nase.
»Ich nehme nicht an, dass man in diesem Haushalt ein Stubenmädchen beschäftigt. Deshalb wirst du wohl die Tochter des Hauses sein, nicht wahr?«
Sie sagte nichts, konnte diesen gut gekleideten Mann nur anstarren. Wollte er Schulden eintreiben oder
Pubs verhaften, weil er etwas Ungesetzliches getan hatte? Sind Herb und Ethel da? Sie zögerte einen Augenblick, doch dann machte sie sich bewusst, dass es nichts helfen würde zu lügen. Wenn man sie auf die Straße setzte, weil die Kaufleute endlich ihr Geld sehen wollten, dann wollte sie es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ja, meine Eltern sind zu Hause, doch es ist gerade ungünstig. Warum? Weil ihr gerade sauber macht? Sagte der Mann und verzog den Mund zu einem eigentümlichen Grinsen. Als habe er einen Witz gemacht und wollte dafür gelobt werden. Wer ist da? Rief Paps von hinten. Der Fremde schob sich zur Seite. Lass deinen Cousin Mycroft herein, sagte er. Ich stehe nicht gern vor der Tür. Das ist mir so anstrengend. Ein Jahr später. Während der Wind mit ihren Haaren spielte und leicht der Nieselregen sie durchnässte, stellte sie ihre Tasche ab und nestelte den Umschlag aus ihrer Jacke. Der Poststempel stammte von London. Sie konnte es immer noch nicht fassen. Der Absender war ein Amt in der Regierung. Sie kannte sich mit so etwas nicht aus, doch sie wusste, Mycroft arbeitete dort. Sie zog den Brief heraus und las ihn noch einmal. Dann zog sie die Banknoten aus dem Umschlag, bückte sich und steckte sie in ihre dicken Wollsocken. Dort wären sie sicher. Sie schaute wieder hoch, zuerst über die Reihen der Gräber, danach zum Himmel. Die Tropfen kühlten ihr vom Weinen heißes Gesicht, spülten ihr die Tränen aus den Augen. Schließlich trat sie an den Grabstein und küsste ihn dort, wo Ethel Vernet stand. Neue Tränen rannen ihr das Gesicht hinab. Irgendwann würde das aufhören, doch jetzt war es gut so. Verzeih mir, dass ich Paps allein lasse, sagte sie, musste schluchzen, dann fuhr sie fort. Du wirst immer bei mir sein. Nun dringen wir in den Kopf des Sohn des Falschmünzers David Stamford. Mitten in einem Flashback. Er, Davy, versteckt sich im Vorratsraum, auf der anderen Seite der Küche. Papa hat den Tisch umgeworfen und versteckt sich dahinter. Durch den Spalt in der offenen Tür kann Davy sehen, wie er an der Wand lehnt und das Gewehr geladen im Anschlag hält. Kann Mama sehen, wie sie in der ehemaligen Hundeecke kauert, die Hände vor dem Gesicht, weinend, verzweifelt. Rumoren an der Tür, das nicht aufhört. Warum lasst ihr nicht einfach von mir ab? Flüstert Papa. Davy ist sicher, dass er diese Worte nicht hören soll. In ihnen liegt die Verzweiflung eines verwundeten Tieres, das seinen Häschern nicht entkommen kann. Der letzte Ausweg, der Versuch auszubrechen, mit einer Waffe in der Hand. Der Knall ist ohrenbetäubend. Davy erschrickt, schnappt nach Luft. Jetzt ist passiert. Nun muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Jemand schreit. Nein, es sind mehrere. Papa mit Tränen in den Augen, Mama vor Entsetzen, ihr Mund steht weit offen und verzerrt ihr Gesicht zu einer hässlichen Fratze. Jemand vor der Tür, der offensichtlich großen Schmerz verspürt und er, Davy, der trotz der Ankündigungen überrascht ist.
Sie haben einen Polizisten schwer verletzt, Mr. Stamford. Bitte überdenken Sie Ihre Situation und machen Sie sie nicht noch schlimmer.
Der Mann auf der anderen Seite versucht einfühlsam zu klingen
und denken Sie da bitte an Ihre Familie. Sie haben ihr gegenüber eine Verantwortung.
Papa weint jetzt wie ein kleines Kind. Davy will zu ihm, ihn trösten.
Ich komme herein.
Andere Stimmen hinter der Tür. Tun Sie das nicht!
Hört Davy zweimal heraus.
Einmal sagt es der Doktor, Dr. Watson. Und noch einmal. Ich bitte Sie, Holmes, tun Sie das nicht! Holmes! Sherlock Holmes, da ist ja der Name, der vor wenigen Minuten in der Spelunke gefallen war.
Ein großer, schlanker Mann öffnet die Tür. Er hat ein auffälliges Profil. Seine Nase wirkt groß auf Davy, als wolle sie für ihren Herrn eine Schneise durch alle Unbill, der auf dem Weg auf ihn lauern mochte, schneiden. Die Stirn ist hoch. Eine Denkerstirn, so nennen es die Erwachsenen. Hinter dem Mann schaut ein Kopf zur Tür herein. Es ist Dr. Watson, der sich scheinbar kurz einen Überblick verschaffen will, bevor er sich wieder zurückzieht. Durch den schmalen Spalt erkennt Davy, dass er sich über einen anderen Mann beugt. Dieser hat offenbar die Kugel abbekommen, liegt auf dem Rücken. Sein Mund ist verzerrt. Der Schmerz, den die Kugel in seinem Leib verursacht, lässt ihn kraftvoll nach hinten fallen. Kommen Sie nicht näher, ruft Papa. Der Große nickt wie ein höflicher Knecht. Er unterwirft sich. Selbst der junge Devi erkennt die Absicht dahinter. Papa soll das Gefühl haben, Herr der Lage zu sein. Doch der Große ist ein Täuscher. Auch das erkennt Devi. Bei der erstbesten Gelegenheit, die sich ihm bietet, wird er die Zähne fletschen und sich auf Papa werfen. Ich respektiere Ihren Wunsch, sagt der Große, macht aber dennoch einen Schritt nach vorn. Er bringt sich in Stellung. Papa, sagt Devi. Er will ihn warnen, ihm von dem wilden Tier erzählen, das er in dem Fremden sieht. Das Gesicht des Großen wirkt wie versteinert. Devi traut sich nicht, seine Worte auszusprechen. Ich gehe nicht mit Ihnen, auf keinen Fall. Sie wissen, dass wir das nicht zulassen können. Bitte, Mr. Stamford, denken Sie an Ihre Frau und an Ihren Sohn. Zeigen Sie ihm, wie sich ein wirklicher Gentleman verhält, für seine Fehler gerade steht und die Konsequenzen für sein Handeln übernimmt. Das ist eine wertvolle Lektion, die Sie Ihrem Sohn geben können. Einen Moment erschaudert Devi und zieht die Tür zu. Dann öffnet er sie aber wieder. Er darf Papa nicht allein lassen. Der Große, das erkennt Devi, hat unfair gespielt. Er hat Devi ins Spiel gebracht. Papa schaut zu ihm hinüber. Im Augenwinkel nimmt Devi eine Bewegung wahr. Der Große war schon wieder näher gerückt. Vorsicht, ruft Devi, und Papa richtet seinen Blick wieder auf den Eindringling. Nicht näher. Der Große verharrt. Warum schickt Papa ihn nicht wieder hinaus? Weshalb soll der Kerl nur stehen bleiben? Wie soll meine Familie leben, wenn sie mich mitnehmen, fragt Papa. Es wird sich etwas finden. Papa wird weich. Devi erkennt das an seiner Stimme, an der Frage. Der Täuscher, er leistet gute Arbeit, aber Devi will das nicht akzeptieren. Er greift an seine Hüfte, dort, wo das Schnitzmesser in einer Lederscheide an seinem Gürtel hängt, und öffnet den Verschluss. Das sagen Sie so einfach. Was ist mit den Leuten hier? Alle werden mit den Fingern auf meine Frau und meinen Sohn zeigen. Das, Mr. Stamford, werden Sie sowieso tun. Von draußen kommt ein entrüstetes Hums, der Doktor. Aber alles, was Sie ab jetzt unternehmen, wird Einfluss darauf haben, wie sich das Leben Ihrer Lieben gestaltet.
Lindner, als ob das Polizeiaufgebot nicht schon alle Nachbarn auf die Straße getrieben hätte.
Devi zieht sein Messer. Was habe ich denn schon getan? Papa klingt wehleidig, er weint wieder. Sie haben Menschen betrogen, aber noch haben Sie keinen größeren Schaden angerichtet. Wie zum Hohn stöhnt der Polizist mit der Schusswunde auf, als der Doktor ihm aufhilft. Falschmünzerei, sagt der Große, als hätte er den Laut nicht gehört, ist nicht Mord. Die Schande, ich werde sie nicht ertragen können. Ehre, Mr. Stamford, wird in meinen Augen weit überschätzt.
Das ist zu viel für Devi. Diesem großen Kerl bedeutet Ehre nichts.
Devi denkt an all die Rittergeschichten, die ihm sein Vater erzählt und vorgelesen hatte, als er noch klein war. Mittlerweile liest er sie selbst. Und immer, immer geht es dabei um Ehre. Ein Mensch ohne Ehre ist nicht ritterlich. Er ist ein Täuscher. Er ist ein Lügner. Devi springt auf und stürzt auf den Großen zu. Der wendet den Kopf und schaut erschrocken, weicht vor Überraschung einen Schritt zurück. Devi schwingt sein Messer, als ob es ein Schwert und er Sir Galahad ist.
Jetzt macht Andreas weiter. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Ich möchte jetzt noch ein paar Serien vorstellen. Und zwar welche der härteren Gangart. Als erstes wären das H.P. Lovecrafts Schriften des Grauens. Das sind inzwischen 7 oder 8 Bände schon erschienen. Und die sind sehr unterschiedlich, also teilweise der klassische Lovecraft. Es gibt aber auch Romane mit einem anderen Ansatz, zum Beispiel welche, die in Frankfurt der Gegenwart spielen oder sogar im Prag der Zukunft. Und wenn ich mich nicht sehr irre, sind auf dem neuesten Cover auch Raumschiffe drauf. Okay. Also da wird das Universum so ein bisschen ausgelotet. Also ich habe auch schon einen davon geschrieben. Meiner ist der, der in Frankfurt spielt. Ich habe damit letztes Jahr beim Vincent-Preis den 4. Platz für den besten Horrorroman gewonnen und weiß von einigen Lovecrafts-Fans, dass sie ihn furchtbar finden. Aber das ist wohl Geschmackssache. Dann haben wir noch Stahlwölfe. Das ist eine Eigenproduktion von Blitz. Das ist eine ziemlich krude Mischung aus Western, Steampunk und Horror. Es geht darum, dass im Wilden Westen ein Zombie-Virus ausbricht und die Überlebenden in einem riesigen, viele Kilometer langen Dreck nach Westen fliehen und unterwegs noch angegriffen werden von so ziemlich allen Horrorgestalten, die man sich vorstellen kann. Also das ist quasi so eine wilde Mischung aus Cowboys und Aliens und The Walking Dead. Und also in der Serie kann wirklich alles passieren. Wenn man auf sowas steht, ist das sehr spaßig. Und dann Schattenchronik. Das ist eine Serie, die schon eine ziemlich lange Geschichte hat, die ich auch jetzt gar nicht ganz aufzählen will, aber nachdem im Blitz Verlag die Larry Brent-Reihe beendet wurde, kam erst die Serie Der Butler so ein bisschen in den Mystery-Bereich. Also Der Butler hat angefangen als Krimi-Komödie, wie der Butler Parker von früher, und hat dann immer mehr Mystery-Elemente dazu bekommen. Und der Butler, also die Figur, ist ein Spezialagent, der die reichste Frau der Welt beschützt, und das in Form, also in den Kleidung eines englischen Butlers, um nicht aufzufallen. Und so hat die Serie begonnen, und die wird dann immer mysteriöser, und er wurde dann schließlich auch der Leiter einer Organisation namens Schattenchronik, in der zum Beispiel drei schwedische Spezialagenten und ein Voodoo-Vampir und ein Medium zusammen das Böse bekämpfen. Und die ersten 5 Bände davon sind jetzt auch parallel in der Neuauflage der Gespensterkrimis bei Pastei erschienen und gehen jetzt bei Blitz weiter. Das ist der Band 6, aus dem möchte ich jetzt vorlesen. Es zog kalt durch die zerschossene Heckscheibe herein. Heiko hatte endlich aufgehört, wegen der verlorenen Kaution des Mietwagens zu jammern, und Larson war im Begriff, sich das gesamte Koks allein durch die Nase zu ziehen. Trotz aller Umstände zeigte Torgard allerbeste Laune. Gelegentlich streckte er die linke Hand mit der Pistole zum Fenster hinaus, um auf einen Elch am Wegesrand zu schießen. Es brauchte schon einen Glückstreffer, um ein so riesiges Tier mit einem Pistolenschuss zu erlegen, aber Torgard reichte es schon, sie bei einem Treffer zusammenzucken zu sehen. Selbst schuld, wenn sie so dicht an die Straße wagten. Was tat man nicht alles, um die Viecher fernzuhalten? Sogar synthetische Wolfspisse wurde produziert. Das muss man sich mal vorstellen, dachte Torgard. So viele wichtige Sachen kriegen sie diese 9-mal klugen Idioten in ihren Laboren nicht hin, aber künstliche Wolfspisse. Torgard lenkte den Wagen schon seit Sundwall, seit über 350 Kilometer, und dachte noch nicht daran, umzukehren. Das weiße Marschierpulver hatte dafür gesorgt, dass sie einfach immer weitergefahren waren, ohne sich zu überlegen, was sie so hoch im Norden eigentlich wollten. Aber momentan war es auch keine gute Idee, umzudrehen. Sie sollten besser zu Hause erstmal Gras über ihren letzten Auftritt wachsen lassen. Torgard, Larson und Heiko waren schon seit etlichen Jahren Kollegen und immer bemüht, sich gegenseitig zu übertreffen. Hauptsächlich in den Disziplinen Geldscheffeln, Rücksichtslosigkeit und Anhäufung von Statussymbolen. Sie gehörten zur Einkommenselite ihres Landes und mindestens 2 von ihnen betrachteten sich als Alphatiere. Heiko dagegen war zu feige für offene Konflikte. Aber er stellte die perfekte Besetzung für die Rolle des Königsmörders dar. Er stand seinen beiden Kollegen in puncto Skrupellosigkeit in nichts nach. Er wollte sich bloß nicht bei seinem Treiben erwischen lassen. Mit Vollgas rasten sie durch eine Nacht ohne Dunkelheit. Habe ich erwähnt, dass das in Schweden spielt? Okay. sie waren von einer opulenten Hochzeit geflohen, nachdem Torgard und Larson die Braut beleidigt hatten. Sie kannten den Bräutigam nicht besonders gut, aber als sie in der Firma eine ausgehängte Einladung zur Feier gesehen hatten, beschlossen die drei, sich einen schönen Abend zu machen. Larson hatte den Bräutigam verprügelt, als dieser seiner frisch Angetrauten zur Hilfe kam. Während die meisten Gäste schockiert zusahen, war der Vater der Braut kurz verschwunden und mit seinem Jagdgewehr zurückgekehrt. Für sie das Zeichen zum Gehen. Der alte Mann hatte sich nicht mit Warnschüssen aufgehalten. Zu sehr raste er vor Wut wegen der ruinierten Feier und seiner weinenden Tochter. Er zerschoss die Heckscheibe und traf den Kofferraum, bevor ihm Verwandte, die es gut mit ihm meinten, die Waffe entrissen. Montag werden sie in der Firma ganz schön über uns herziehen, klagte Heiko vom Rücksitz, was bei Torgard und Larson schallendes Gelächter auslöste. Die beiden waren noch zu betrunken, um über die Folgen nachzudenken. Die Küstenstraße verlief in Schleifen entlang der Buchten und Landspitzen. Vor ihnen tauchte ein Leuchtturm auf, als einziger Orientierungspunkt an der Küste. Hinter jeder äußeren Biegung der Straße tauchte er wieder auf, jedes Mal ein Stück näher und größer, bis sie ihn fast erreicht hatten. Torgard blickte nach oben in das kreisende Licht, das trotz der fehlenden Dunkelheit leuchtete, und bemerkte zu spät das Hindernis vor ihnen. Ein Elch stand mitten auf der Straße. Das Tier sah ihnen ausdruckslos entgegen und ließ sich weder von dem aufgeblendeten Licht noch der lauten akustischen Hupe beeindrucken. Torgard riss das Steuer zur Seite. Nicht um das Tier zu schonen, sondern weil er um seine eigene Gesundheit bei einem Zusammenstoß fürchtete. Für einen Sekundenbruchteil blieb ihm die Wahl, den Wagen entweder in den Wald zu lenken oder ins Wasser. Er entschied sich für Letzteres. Sie schossen über den Straßenrand hinaus und landeten hart auf dem abschüssigen Hang aus Felsbrocken. Torgard und Larsson prallten gegen ihre Airbags. Heiko dagegen hatte das Gefühl, von seinem Anschnallgurt in Streifen geschnitten zu werden. Nachdem sie den ersten Schreck überwunden hatten, stiegen sie aus dem Wagen und kletterten an den Felsbrocken hinauf. Sie zuckten zusammen, als der Wagen mit einem durchdringenden Geräusch noch ein Stück weiter ins Wasser rutschte. »Wir sollen einen Abschleppdienst bestellen«, rief Heiko. Larsson schnaubte. »Ist doch nur ein Mietwagen. Wir haben das Rundum-Sorglos-Paket. Selbst wenn wir den Wagen abfackeln, würde uns das nichts kosten.« »Aber irgendwie müssen wir hier wegkommen«, entschied Torgard. »Also, ein Taxi.« Sie griffen gleichzeitig nach ihren Handys. »Verdammt, der Akku ist leer«, sagte Torgard. Larsson schlug sich gegen die Stirn, als seine Erinnerung einsetzte. »Meins hängt noch im Hotel am Ladekabel. Hab's vergessen.« Beide Männer sahen zu Heiko. »Meins versinkt gerade mit dem Auto.« Sie sahen zu dem Mietwagen. Keiner von ihnen hatte Lust, in das kalte Wasser zu steigen und anschließend in nassen Klamotten herumzulaufen. »Hat jemand auf die letzten Straßenschilder geachtet?«, fragte Torgard. »Ich weiß nicht mal mehr, wann wir durch den letzten Ort gekommen sind oder uns das letzte Auto begegnet ist.« Larsson wollte sofort etwas gegen die Konzentrationsschwäche tun und zog wieder den Zellophanbeutel mit dem Kokain aus der Tasche. »Wir können zum Leuchtturm laufen und um Hilfe bitten«, schlug Heiko vor. »Glaubst du etwa, da wohnt jemand?«, erkundigte sich Larsson belustigt. »Der glaubt noch an Leuchtturmwärter«, Torgard lachte. »Mann, das wird heute alles zentral gesteuert. Und wenn die Regierung nicht von allein auf diese Idee gekommen wäre, hätte unsere Firma es ihr empfohlen.« »Trotzdem ist es besser, als hier auf der Straße zu stehen«, sagte Heiko. Dagegen konnte keines der beiden Alpha-Tiere etwas einwenden, also marschierten sie hintereinander am Straßenrand entlang bis zu der kleinen Landzunge, auf der man den Leuchtturm errichtet hatte. Sie gingen um den Turm herum und entdeckten den Zugang. Auch der war abgesperrt. Es gab noch einen Geräteschuppen, an dessen Tür war ein Vorhängeschloss angebracht. »Vielleicht steht da ein Fahrrad drin«, sagte Torgard. »Damit könnte Larsson Hilfe holen.« Larsson hob seinen Blick von den schwindenden Koksvorräten. »Weshalb ausgerechnet ich?« »Ja, weil es zu lange dauert, wenn wir Heiko schicken.« »Stimmt«, sagte Larsson. Dann bückte er sich nach einem faustgroßen Stein und begann damit, den Schuppen zu öffnen. Das Vorhängeschloss hielt seinen Schlägen stand, aber sie lösten den Riegel von der Tür ab. Der Weg war frei. »Ich muss pinkeln«, verkündete Heiko und trat dichter an das Wasser heran. Auch in seinem Blut kreiste noch eine beträchtliche Menge Alkohol. Er musste darauf achten, wie er seine Schritte setzte, wenn er nicht mit den Händen am Gemächt kopfüber ins Wasser stürzen wollte. Bald darauf ertönte lautes Plätschern. Aber Heiko hörte noch ein anderes Geräusch, das nichts mit seinem Strahl zu tun hatte. Es war ein merkwürdiger Singsang, der sich in sein Ohr schmeichelte. Der Klang wurde zunehmend menschlicher. Heiko vernahm eindeutig eine Stimme in seinem Kopf. Anfangs konnte er die Worte nicht verstehen, trotzdem verursachten sie ein wohliges Gefühl. Als die Stimme in seine Sprache wechselte und Heiko auch den Inhalt begriff, geriet er vollends in Verzückung. Er sah sich zu seinen beiden Begleitern um, ob sie die Stimme ebenfalls hören konnten. Sie hielten ihre Köpfe lauschend zur Seite geneigt, also bekamen sie gerade dasselbe Angebot unterbreitet. Torgard grinste zu Larsson hinüber, die beiden klatschten sich ab. Heiko lachte ausgelassen. Sie fühlten sich, als wäre ihnen gerade Aladins Wunderlampe angeboten worden. Innerlich begannen sie Wunschlisten zu verfassen, während die Stimme weitersprach. Beinahe hätten sie in ihrer Begeisterung den Haken an der Geschichte überhört. Doch die Stimme wiederholte den Punkt noch einmal, damit es unmissverständlich war. Das Angebot galt nur für einen von ihnen. Die Entscheidung lag bei ihnen. Sie konnten auswählen. Torgard ging selbstverständlich davon aus, dass das Angebot ihm galt und seine Begleiter sich wie gewöhnlich seinem Willen unterwarfen. Larsson hielt ihm stets die Treue und Heiko würde sicher an dem Angebot herumjammern, weil er es für zu gefährlich hielt. Doch dieses Mal war der Gewinn zu verlockend. Larsson war so sehr vom Kokain aufgeputscht, dass er neben dem Anspruch auf das Angebot auch gleich noch Torgards Führungsrolle in Frage stellte. Ihre Aufgabe war simpel. Sie bestand lediglich darin, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Larsson machte eine Bewegung zur Pistole im Hosenbund seines Kollegen hin, doch Torgard schlug ihm ins Gesicht, bevor er die Waffe berühren konnte. Die beiden Männer stürzten sich aufeinander, während Heiko zurückwich, damit er nicht aus Versehen einen Schlag abbekam. Die beiden rollten über das Betonpodest, auf dem der Turm stand. Larsson versuchte wieder an die Pistole zu gelangen, während Torgard ihm beiden Händen würgte. Die Männer kannten sich seit über 13 Jahren und hatten so ziemlich alles miteinander erlebt, was es zu erleben gab. Aber nun zählte nur noch der Tod des anderen. Torgard warf Larsson von sich herab, rollte sich herum und schaffte es, die Pistole zu ziehen. Er schoss Larsson aus kurzer Distanz in den Bauch, drückte immer wieder ab, doch nach dem ersten Schuss folgte nur noch Klicken. Torgard fluchte laut, weil er das gesamte Magazin auf dumme Elche und einige Verkehrsschilder verschwendet hatte. Er sprang auf und stürzte durch die Tür in den Geräteschuppen. Dort gab es allerlei Werkzeuge, die man für Reparaturen im und am Leuchtturm gebrauchen konnte. Er überlegte nicht lange und griff sich eine Axt. Die Pistole wäre ihm lieber gewesen, aber ohne Munition nutze sie ihm nichts. Larsson war zwar verletzt, aber nicht so sehr, dass er keine Gefahr mehr darstellte. Als er wieder ins Freie trat, sah er Heiko mit einer Sense. Grinsend ließ er die Axt sinken. »Ein Tölpel wie du soll nicht mit so einem unhandlichen Werkzeug rumfuchteln«, sagte er. Heiko grinste nicht. Torgard dachte zum ersten Mal daran, dass sich sein Kollege durch solche Sprüche verletzt fühlen könnte. Es war tatsächlich das allererste Mal, dass ihm ein solcher Gedanke kam. Sein Blick glitt zur Sense. Tropfen fielen von der Spitze auf den Boden. Das Blatt war nass von Blut. Torgard blickte zu Heiko auf. Er wollte die Axt wieder anheben, doch sein langjähriger Prügelknabe war schneller. Erbarmungslos schnitt die Sense durch die Luft. Das ist nur die Einleitung zu mysteriösen Ereignissen in Schweden. Und es folgen im November, werden die ersten 5 Bände bei Blitz erscheinen. Dazu gibt es noch 2 neue Bände. Und wir haben ähnlich wie bei Promet den Ehrgeiz, dass wir jetzt zu jeder halbjährlichen Auslieferung 3 neue Bände rausbringen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Es gibt noch eine Serie, die ich ganz kurz vorstellen will. Die erscheint jetzt auch im November. Die heißt Ullstein. Das ist eine alternative Thriller-Serie. Die spielt in einem alternativen Deutschland der 30er Jahre. Daraus möchte ich jetzt nichts vorlesen. Ich möchte nur das Konzept der Serie mal vorstellen. Also das Konzept stammt von Ronald M. Hahn, der auch den ersten Band geschrieben hat. Ich lese einfach mal runter, was alles, wie er sich diese Welt so ausgemalt hat, weil man erkennt beim Zuhören schon, was für ein Potenzial an Geschichten da eigentlich drinsteckt. Also die veränderte Zeitlinie beginnt 1923 mit Hitlers Putsch in München, der in unserer Realität gescheitert ist, hier aber einen jahrelangen Bürgerkrieg auslöst. 1925 kommt es zum Ausbruch der Neopest, die kein geringerer als Dr. Albert Schweitzer nach Deutschland bringt, der in französisch-Äquatorialafrika von einem infizierten Pavian gebissen wurde. Es wird keine Komödie.
Schon klar.
Es hält sich aber auch der Mythos, dass Engländer oder Franzosen eine bakteriologische Waffe an den geschwächten Deutschen ausprobiert haben. Jedenfalls sterben über 10 Millionen Menschen an dieser neuen Form der Pest. Bis zum Jahr 1930, in dem die Handlung beginnt, führen diese Ereignisse dazu, dass das Deutsche Reich in die Zeit vor Bismarck zurückgefallen ist. Es gibt 4 große Königreiche, diverse Zwergstaaten und einige Festungsstädte, in denen die Seuche eingedämmt ist. Doch man beäugt sich argwöhnisch, weil man fürchtet, sie könne wieder aufflackern. Überall herrscht Angst vor Infizierten. Die einzelnen Staaten werden von monarchistischen, kommunistischen, anarchistischen, religiösen oder kriminellen Regimes beherrscht. Geheimbündler und Geheimdienstler sind unterwegs, um Intrigen zu spannen. der Konkurrenz zu schaden und Schmuggelgeschäfte zu betreiben. Ausländische Mächte finanzieren Saboteure, um zu verhindern, dass sich die Einzelstaaten wieder vereinigen. Handel und Verkehr zwischen den deutschen Staaten sind aus Angst vor neuen Pestausbrüchen nur unter extremen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Wer von einem Staat in den anderen wechselt, braucht ein Visum und die sind schwer zu bekommen. Lufttransporte sind nur per Zeppelin möglich und Güter werden in verplombten Robotzügen transportiert. Daneben wird Schwarzwackmare durch unterirdische Tunnels verschoben, die deutsche Banditen in verwilderten Wäldern in Grenznähe angelegt haben. Nach innen sind diese Städte voneinander abgeschottet, die Grenzen werden von klobigen Krupp-Kampfrobotern bewacht, aber auch die Außengrenzen des Reiches werden streng kontrolliert. Das ganze Gebiet ist von einem 50 Kilometer breiten Niemandsland umgeben, das niemand betreten darf. Die europäischen Nachbarn lassen aus Angst vor dem Pestvirus niemand aus dem Reich heraus und drohen, jedes deutsche Flugzeug abzuschießen. Das ist der Hintergrund und vor diesem Hintergrund wird der Titelheld Harry Ullstein, das ist ein Privatdetektiv, wird losgeschickt und soll ein verschwundenes Mädchen finden. Das ist natürlich nur der Aufhänger, damit er durch möglichst viele von diesen Staaten und Städten reist. Und ja, also mich hat es sehr viel an Indiana Jones, den dritten Teil, erinnert. Es gibt Zeppeline, es gibt Verfolgungsjagden mit Motorrädern, Beiwagen, lauter schöne Sachen, richtig schön Popcorn. Wie gesagt, ab November.
Vielen Dank.